Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo ihr Lieben und liebe Grüße aus dem Lavia-Haus. Hier sitzen Mechtild und ich wie immer bei einem Wasser, bei einem Kaffee und bei einer Kerze. Und Mechtild, wir wollten uns eigentlich viel früher schon zurückgemeldet haben mit einer neuen Podcast-Folge und irgendwie war dann da auf einmal das Leben, was irgendwie einen anderen Plan hatte, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, dass das Leben echt da so reingecrasht. Mhm. Genau. Anfang Januar. Ich war unterwegs gewesen, da kam die Nachricht bei uns rein, unsere Mutter ist gestürzt, unsere Mutter, die ist jetzt mittlerweile 94 Jahre schon alt, ist gefallen und hat einen Oberschenkelhalsbruch gehabt, ist operiert worden, hat die OP zum Glück gut überstanden, auch nicht nur körperlich überstanden, sondern auch geistig überstanden, weil in dem Alter ist es auch nochmal schwierig, so eine Narkose gut hinzubekommen und nicht zu doll verwirrt zu sein oder zu bleiben im Grunde auch, ne?
Gerade beim Oberschenkelhalsbruch, ne? Da sagt man ja, dass das ganz oft dann
in Lungenentzündung hinterher nochmal übergeht, ja. Oder Lungenembolie, ja. Und dass es tödlich enden kann. Genau. Aber genau, das ist dann nicht so geschehen, aber eben so, dass ihr Laufen so eingeschränkt ist, dass sie zumindest jetzt im Augenblick, und das ist jetzt Wochen später, noch nicht alleine laufen kann. Mhm. Genau.
Ja, und dann war quasi für euch ja auch klar, dann heißt der nächste Schritt quasi Pflegeheim auch, ne?
Ganz genau, Pflegeheim, weil das zu Hause einfach nicht mehr so machbar war. Aber wir haben gesagt, Kurzzeitpflege erstmal, für ein paar Wochen Kurzzeitpflege. In der Hoffnung, dass sie mobilisiert wird, dass wir mit ihr was üben können und dass sie wieder auf die Beine kommt, um in ihrer Wohnung alleine zu wohnen, weil sie bis dato für sich auch noch kochen konnte. Mhm. Und für sich eben da auch wohnen konnte. Und dann haben wir im Laufe des Aufenthaltes gemerkt, es ist schwierig. Aber von ihr ist diese Entscheidung gekommen, dass sie gesagt hat, ich glaube, es ist besser, wenn ich hier bleibe und ganz fest hier bleibe. Und das war schon ein ganz neuer Gedanke, weil der für uns einfach kein Thema gewesen ist. Bisher sind immer alle aus der Familie zu Hause gepflegt worden, zu Hause gestorben. Meine Mutter hat meinen Vater gepflegt. Wir haben sie dabei unterstützt. Es gab dann auch einen Pflegedienst. Also da sind wir auch sehr dankbar für solche Sachen. Mhm. Und wir haben ganz früh eine Tante gehabt aus Berlin. Als sie nicht mehr alleine leben konnte, haben meine Eltern die mitversorgt. Und meine Patentante, die Schwester meiner Mutter, die haben wir bei uns zu Hause aufgenommen. Da waren unsere Kinder noch klein gewesen. Und Tante Clara ist bei uns zu Hause gestorben. Und es war einfach auch tatsächlich diese Zeit da, auch wenn man mit kleinen Kindern gar nicht so viel Zeit hat. Und dann merkt man einfach, auch das verändert sich aber eben auch, ne? So die Arbeitszeit verändert sich von der Wirtschaftlichkeit her. Wird das alles komplizierter zu sagen, wir lassen jetzt unsere Arbeit sein und kümmern uns jetzt nur noch um die Mutter. Mhm. Und die Frage ist auch, ob die Mutter das will. Nicht jeder möchte eben auch von den Kindern permanent versorgt sein halt. Und es gibt zum Glück ein gutes Pflegeheim, zum Glück, dass sie einen Platz da bekommen hat. Und das ist so ein bisschen wie so ein Lottogewinn gewesen. Das ist mir nicht bewusst gewesen vorher. Wir sind da wirklich reingekommen ohne Beziehungen. Ich glaube, es ist in dem Moment einfach ein Glück gewesen.
Im halt. Unglück irgendwie auch ein bisschen.
Ja, Glück im Unglück, das stimmt. Da können wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Da glaube ich, gibt es auch in vielen schlimmen Sachen doch noch so Dankbarkeitsmomente eben.
Was Schönes, was Gutes irgendwie auch, ne?
Und als ich dir dann irgendwann schreiben wollte oder geschrieben habe, Benny, ich komme gerade irgendwie so zu nichts. Das neue Jahr hat angefangen und es tut mir so leid, aber ich komme gerade zu nichts, weil da schreibst du, dass bei dir Ähnliches anders ist.
Ja, dass ich gesagt habe, das ist nicht schlimm, weil so ist das Leben sowieso ganz generell und das können wir ja nicht beeinflussen, dass diese Dinge passieren und sich Prioritäten manchmal dann verlagern. Und jetzt will ich sagen, das passte ganz gut, das klingt irgendwie auch doof, aber es war einfach auch so, dass ich keinen Kopf und keine Kapazitäten hatte, weil bei meiner Mutter, die ja deutlich jünger ist als deine Mama, war es so, dass sie ganz plötzlich einen Schlaganfall hatte, mitten in der Nacht und das ganz überraschend kam, weil sie ja eigentlich jung ist und fit und sich gut ernährt. Und sie stand jetzt auch, also sie ist noch nicht in der Reha, sondern immer noch im Krankenhaus, weil man relativ lang nach einer Ursache gesucht hat und sie jetzt inzwischen wieder ganz gut sprechen kann, aber immer noch halbseitig gelähmt ist. Also das ist ja oft so, dass bei Schlaganfallpatientinnen, die sich das in der Reha wieder ganz gut erarbeiten können, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch, auch wie bei dir, ein Abschied auch. Also es gibt ja so viele Abschiede, ne? Es ist so ja auch nochmal ein Abschied gewesen von, also für meine Mutter, von Mobilität, von Unversehrtheit, von Gesundheit. Für mich auch irgendwie nochmal ein Abschied, so sich jetzt dann ganz bewusst auch damit auseinanderzusetzen. Ja, sowas kann halt immer passieren und so, das kann uns allen passieren und ich bin davor nicht geschützt. So, das, ja, diese, ein Abschied von einer vermeintlichen Sicherheit, in der man sich oft wiegt, aber die eigentlich gar nicht da ist im Leben, ne?
Und ein Abschied von so einer Selbstverständlichkeit, von Dingen, wo man vorher gar nicht drüber nachgedacht hat, weil der Alter einen einfach so mitgenommen hat. Ich weiß noch, wie meine Mutter, die ist immer so eine Anpackerin gewesen, so eine Macherin, die viel geholfen hat und wie die darunter gelitten hat, wegen der schweren Osteoporose, dass sie auch nicht mehr so tragen konnte, nicht mehr so anpacken konnte, wie sie bei uns im Garten stand. Wir haben so eine alte Kindergartenrutsche bei uns im Vorgarten stehen gehabt und die hat sie mit angestrichen. Damals und wie sie die angeguckt hat und dann gesagt hat, guck mal, da habe ich damals noch mitgeholfen und heute kann ich noch nicht mal mehr die Tasche vom Schwimmen nach Hause tragen, weil hin schon, wenn das Badezeug trocken ist, wenn das Badezeug nass ist, kann ich es nicht mehr tragen. So, ne? So dieser Verlust von Schwimmen gehen ist heute gar nicht mehr die Rede bei meiner Mutter. Was ich aber auch nochmal total interessant fand, was mich sehr berührt hat und mich gefreut hat und wo ich dann wieder so merke, wie mich wahrscheinlich auch diese Dinge mitprägen, die oft so untergehen im Alltag. Meine Mutter, die hat schon seit 3 Jahren Rollstuhl unter dem Haus stehen gehabt, nachdem sie einmal einen Sturz hatte, von dem sie sich berappelt hat. Und sie wollte partout nicht in den Rollstuhl rein. Und es wäre manchmal so viel einfacher gewesen. Wir wären einfach bei gutem Wetter mal eine größere Runde rum oder wären mal irgendwo am Fluss entlang oder so. Partout wollte sie da nicht rein. Und das ist einfach die Selbstbestimmung. Und es gab dann die einen Geschwister, die gesagt haben, meine Güte, die soll da einfach reingehen. So, weil man einfach denkt, so, die wird dann schon merken, das tut ihr dann gut. Und die anderen, die dann wieder sagen, oh nein. Und ich denke auch, es ist diese Selbstbestimmtheit. Das kann sie ja vom Kopf her auf jeden Fall sagen. Wir wissen ja nicht, wie wir sind, wenn wir uns plötzlich in den Rollstuhl reinsetzen sollen, obwohl wir sagen, 5 Schritte können wir noch laufen. Und der war ja auch immer ein Dorn im Auge. Sie hat immer gesagt, so, der stört da unten, obwohl der Platz genug war. Jetzt nach diesem Sturz, wo sie nicht mehr laufen kann, ist es überhaupt gar keine Frage. Also sie hat nicht gesagt, na gut, da muss eben ein Rollstuhl her, sondern der war einfach da. Und mit dem Pflegeheim, als sie dann gesagt hat, ich glaube, das ist besser und ihr seid ja trotzdem eben auch da, Da sind wir den ersten Tag zu der Etage hingefahren. Die sagen im Haus immer Station, aber ich finde, Station hört sich nicht so schön an. Etage klingt, hört sich mehr nach selbstbestimmtem Wohnen an.
Klingt immer mehr sonst nach Krankenhaus und Einrichtung irgendwie.
Genau. Und dann stand ich da und schob sie mit dem Rollstuhl in den Fahrstuhl rein und die Heimleitung war mit dabei gewesen. Und dann habe ich gesagt, weißt Mutter, was ich schon spannend finde, so du hast immer gesagt, nee, auf keinen Fall ein Rollstuhl und Heim war einfach gar kein Thema gewesen. Und dann guckt sie so und sagt, ja, aber wenn sich die Bedingungen ändern und es anders nicht geht, dann muss man das annehmen, weil sonst bleibt man auf der Strecke liegen. Und das hat die mit so einer Haltung gesagt und sie hat mit so einer Haltung im Rollstuhl gesessen. Die hat sich nicht geschämt, da drin zu sitzen, sondern das war jetzt ihr Platz. Aber vorher war es nicht der Platz. Vorher, da hätte man sie drin festbinden müssen, was keiner macht, eben so. Ne?
Dann hätte sie sich trotzdem gewehrt, genau. Ja.
Aber ich bin da auch wieder sehr dankbar dafür, dass ich das so sehen kann und dass sie auch so diesen Schritt gehen kann und sie diesen Abschied gehen kann, was nicht bedeutet, dass sie auch Dinge bedauert und betrauert eben.
Und als du es so gerade gesagt hast, musste ich die ganze Zeit tatsächlich auch wieder, und das ist klar, weil wir von einem Abschied reden, aber ans Lavia Lebensweg- und Trauermodell denken, dass es ja auch da sowohl für deine Mama oder für unsere Mütter als auch für uns erstmal funktioniert man, dann begreift man überhaupt irgendwann, was passiert, dann akzeptiert man es irgendwann, man fühlt auch natürlich, das geht ja mit ganz vielen Gefühlen, Emotionen einher, dann findet irgendwann eine Veränderung statt und auch der Beziehungsort ist da vertreten natürlich, ne? Weil sich ja tatsächlich bei einem Pflegeheim auch der wirkliche Ort auch verändert, ne? Verlagert von dem eigentlichen Zuhause, was man kennt. Also da stecken ja alle Aufgaben des Trauermodells einfach auch drin nochmal.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist, wenn ich mit dem Hund morgens und abends rumgehe, da komme ich immer am Haus von meiner Mutter vorbei. Mittags bin ich anders unterwegs. Und dann ist immer der Blick hoch, weil irgendwie ist es so, dieses, sie ist da. Und es war bisher dann immer die Überlegung so, gehe ich heute Abend nochmal vorbei oder nee, heute mag ich nicht vorbeigehen. Ich gehe morgen vorbei oder, aber es ist halt immer der Gedanke und jetzt ist es gerade dieses Begreifen auch aus dem Modell, so dieses Begreifen hochzugucken und zu denken, da ist sie jetzt nicht drin, da ist sie jetzt nicht da und trotzdem ist sie damit verknüpft halt, ne? Dass sie jetzt Möbel aussucht, welche Möbel kommen da rein, das ist ein kleines Zimmer, ne? Aber gut ausreichend auf Dauer, denke ich schon. Auch für welche Möbel entscheidet sie sich und dann auch wieder solche Abschiede, dass sie halt sagt, ja, möchtet ihr dann nicht doch das gute Schlafzimmer nehmen? Und das war immer ein gutes Schlafzimmer und das war auch so, ich weiß, ich habe damals gesagt, boah, das ist richtig schön, aber es war richtig schön für meine Eltern, nicht für mich. Und meine Mutter hat das immer gespeichert, dass ich gesagt habe, richtig schön und von daher, so ob wir das nicht nehmen wollen, aber es ist nicht schön für uns, für mich, für uns. So, und auch da zu wissen, okay, das geht dann irgendwann auch weg und gleichzeitig aber auch zu wissen, es gibt Gegenstände, da, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, da kleben die Namen von uns Kindern hinter, weil wir gesagt haben, auch das hätten wir gerne mal. Und wo sie sagt, ach ja, und Mächte, du wolltest ja immer die Krippe haben, das stimmt, ne? Die Krippe, die wollte ich immer haben, diese alte Krippe. Und die kannst du jetzt schon mal mitnehmen, weil hier kann ich die auch nicht gebrauchen, hier ist gar nicht so viel Platz dafür. Und dass das nicht nach dem Tod erst verteilt wird, sondern jetzt gibt es schon ein paar Verteilungen eben dabei.
Und das ist, Wahnsinn, wie viel in einem oder wie viel kleine Abschiede es quasi braucht zum großen Abschied, ne? Also, dass da so viele im Kleinen, so viele Abschiede drinstecken, ne? Von bestimmten Möbeln, von bestimmten Ritualen, so wenn du das sagst, dass du dann irgendwie hochschaust und vielleicht zum Fenster winkst und so. Also, wie viel Veränderung dann da irgendwie drinsteckt, ne? Und diese sukzessiven oder schrittweisen Abschiede, das erlebe ich bei meiner Mutter auch. Es ist natürlich nochmal eine andere Situation, weil es hoffentlich, wir wissen es nicht, aber nicht so endgültig ist.
Bei Wie alt ist deine Mutter jetzt, Benni?
62.
Ja.
Und
das ist eine ganze Generation darunter. Das ist,
ja,
das ist ein Jahr älter, als ich es bin.
Ja. Das ist eine komplett andere, es ist wirklich nochmal natürlich wirklich komplett andere Lebensphase auch. Ja. Und trotzdem ist es so gewesen, dass wenn ich sie jetzt im Krankenhaus besucht habe, ich jedes Mal, wenn ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin, ganz viel und bitterlich im Auto geweint habe, weil meine Mutter so da zu sehen, dass sie sich selber nicht bewegen kann, ne? Also mit einer halbseitigen Lähmung geht quasi gar nichts. Also sie hatte am Anfang sogar große Schwierigkeiten, sich aufzusetzen, große Schwierigkeiten überhaupt zu sprechen. Und dann sind natürlich, schießen einem direkt diese ganzen Dinge in den Kopf von, was ich dann manchmal nervig fand auch, ne, dass meine Mutter immer mich, also immer viel zu viel Essen gekocht hat und dann wollte sie noch einen Gang und noch einen Nachtisch und vorher noch Kuchen und so an Weihnachten oder so, wo ich dann natürlich direkt und das, obwohl sie ja noch lebt, aber gedacht habe, boah, wenn die das jetzt nicht schafft, das irgendwie in den Griff zu kriegen mit Ergo und Logo und Physiotherapie, dann wird das nicht mehr da sein. Dann wird die nicht mehr Tafelspitz mit Meerrettichsoße kochen an Weihnachten. Und das ist ja jetzt schon ein Abschied, obwohl er eigentlich noch nicht da ist. Ne? Aber das sind alles schon Gedanken, die man sich ja dann irgendwie auch schon macht und die irgendwie präsent sind schon.
Und ja, du hast vorhin von dem Lavier Lebensweg und Traummodell gesprochen. Und genau das ist aber auch dieses Begreifen. Mhm. Denn ich weiß so vor 3 Jahren, als es aussah, als würde meine Mutter sterben, das war um die Weihnachtszeit. Und da habe ich in die Plätzchendose reingegriffen und musste plötzlich so weinen, weil ich gedacht habe, das sind die letzten Spritzgebäckplätzchen, die meine Mutter gebacken hat. Mhm. Sie hat tatsächlich noch im letzten Jahr jetzt, ne? Sie hat nochmal 3 Jahre danach gebacken. Aber dieses Begreifen und im Grunde könnte man jetzt so sagen, so meine Güte, so worüber denkst du da gerade nach? Deine Mutter ist noch halbseitig gelähmt und du redest da über Tafelspitz. Mhm. Aber das hat ja was mit Fürsorge zu tun, das hat was mit Mütterlichkeit zu tun. Mhm. Das hat was mit plötzlich daran zu begreifen zu tun. Und
dass sich die Rollen auch verändern, ne? Tatsächlich. Also es gab
auch,
jetzt
eine auch die Situation, Fürsorge, ne?
Die Fürsorge, genau. Es gab jetzt eine Situation, dass meine Mutter anfänglich eben noch nicht so viel Besuch empfangen wollte, auch weil sie sich so geschämt hat. Und dann meinte sie irgendwann aber auch, ich kann auch dieser Nagellack, der abbröckelt, das sieht furchtbar aus. Kannst du mir bitte den Nagellack von den Nägeln machen? Und ich habe ihr dann auf ihrem Bett gesessen und ihr die Nägel gemacht. So. Und auch das, ne, dass sich da die Rolle dreht auch, oder die Rollen drehen, zumindest zeitweise, stand jetzt ja. Genau, das ist ja auch ein Begreifen, dass sich da was verändert irgendwie. Das stimmt, ja. Umbrüche irgendwie. Also einfach ein Umbruch im Leben. Und es ist irgendwie auch so verrückt, finde ich, wo wir jetzt nochmal drüber sprechen, dass wir an unterschiedlichen Stellen im Leben stehen und ganz unterschiedliche Dinge passiert sind bei unseren Müttern, aber wir an irgendwie doch auch an einem ähnlichen Punkt im Leben gerade stehen. Ne?
Mm. Was mir gerade noch mal in Sinn gekommen ist, so ein Pflegeheim ist sehr teuer. Das sind fast 4.000 Euro.
Das ist echt Wahnsinn.
Und das ersparte Geld von meiner Mutter, das geht dann ziemlich schnell dafür drauf. Ich meine, ne, natürlich braucht es das ja auch für Arbeitskräfte und so weiter, aber dieses Geld geht eben ganz schnell drauf. Und dann wird eben geguckt, wer von den Kindern kann einen Teil mitbezahlen, wie sieht die Rente aus, ne? Was muss ein Ausgleich noch gezahlt werden. Und meine Mutter, die hat vor vielen, vielen Jahren, da lebte mein Vater noch, da haben die das Haushalt überschrieben und wir haben alle ein vorzeitiges Erbe ausgezahlt bekommen und konnten dadurch auch Wohnen besser ermöglichen, sag ich mal so. Und dann kommt aber jetzt plötzlich der Gedanke auf, mein Mann und ich, wir wohnen auch in einem Eigenheim und dass ich jetzt denke, okay, ne, und ich bin 61, du sagst gerade, deine Mutter ist 62, wir wissen, es kann jederzeit passieren, es kann mit 30 passieren, ne? Mhm. Was ist, wenn ich durch einen Unfall, durch eine Krankheit, durch eine Demenz plötzlich in ein paar Jahren vielleicht pflegebedürftig bin, dass ich auch nicht zu Hause gepflegt werden kann, weil es einfach die Situation nicht hergeben kann und ich muss dahin und unser Erspartes ist aufgebraucht und dann geht das plötzlich in das Haus und das habe ich einfach überhaupt nicht im Blick gehabt und wo ich so denke, ja, und es ist Zeit zu überlegen, wann fangen wir an und überschreiben den Kindern so etwas. Etwas, was man ja eigentlich so wegschiebt, weil ich fühle mich nicht jung, aber ich fühle mich auch nicht alt. Ich fühle mich auch nicht so, dass ich jetzt eigentlich über das Pflegeheim nachdenken müsste und gleichzeitig muss ich es machen, weil es einfach in 10 Jahren, also 10 Jahre vor muss man das überschrieben haben, im so Augenblick ist, genau, auf jeden Fall. Und deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken, genauso wie man immer wieder daran erinnert werden muss oder andere daran erinnern muss, habt ihr Testamente, habt ihr Patientenverfügungen, ne? Wie sichert ihr Gelder oder wisst ihr auch, wohin ihr später vielleicht vererben möchtet oder so, dass man sich tatsächlich heute schon Gedanken darum macht und dann löst plötzlich so eine Sache die nächste aus. Und im Grunde macht deine Mutter gerade mir wirklich nochmal in diesem Moment nochmal deutlich, wie wichtig das ist, dass ich das jetzt nicht nur erzähle und als Gedanken habe, sondern dass ich mich wirklich mit meinem Mann am Wochenende dran setze und wir anfangen zu überlegen.
Und es nicht aufzuschieben, ne? Also weil das ist auch, also meine Mutter wollte nie, dass wir über das Thema Patientenverfügung reden. Ich habe schon jahrelang gesagt, wir müssen das einfach mal machen. Jetzt ist doch nicht, jetzt passiert ja nicht, jetzt ist doch alles gut, jetzt können wir doch einfach mal darüber reden und die mal ausfüllen. Nein, 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 ich will das nicht. Und jetzt ist sie an einem Punkt, wo sie einfach sagt, ja klar, machen wir. Weil ihr das klar geworden ist auch, ne, wie wichtig das dann auch doch ist. Und ich habe auch mit meiner Schwester darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, wir sollten da auch nochmal drüber reden, wer steht eigentlich in deiner Patientenverfügung, liebe Schwester? Bin ich da Teil oder soll ich da Teil deiner Patientenverfügung sein? Wer entscheidet eigentlich im Falle des Falles, unsere Mutter oder bin ich das? Und dann hat sie auch gesagt, ja, stimmt, ihr Freund und sie wollten das eigentlich schon so lange machen, das steht auf der To-Do-Liste, aber dann kamen immer irgendwie Sachen, die gerade in dem Moment wichtiger waren. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das verstehe ich, das ist auch das Leben, aber das ist eigentlich, sollte das auf einer To-Do-Liste ganz oben stehen und eigentlich Priorität haben. Und hat es oft nicht, weil wir mit einer Leichtigkeit, manchmal vielleicht so eine Art Überheblichkeit durchs Leben gehen und eben denken, wir brauchen das schon nicht. Der Kelch wird an uns vorbeigehen. Ne?
Ja. Ja. Und hier der Abschied, da der Abschied, noch ein Abschied. Ich finde, das ist jetzt einfach auch nochmal reingekommen in so eine Zeit, auch politisch gedacht, ne? So Abschiede von Unbeschwertheit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Mensch bin, der total unbeschwert ist, ne? Aber wo ich schon Demokratie in Gefahr sehe und merke zum Beispiel auch bei meiner Mutter, wie sehr das einfach immer wieder Thema ist. Es ist die letzten Jahre sowieso bei ihr Thema gewesen. Aber dieses, wo ich gedacht habe, als Kind gedacht habe, als Jugendliche gedacht habe, es wird keinen Krieg mehr geben. Also ich meine, die Leute können ja nicht so dumm sein. Die wissen ja, wie furchtbar das war, wie schlimm das war. Und wer macht sowas denn nochmal? Oder Menschen einsperren, Menschen ausweisen und nicht, weil es kriminelle Gründe gibt, sondern weil man sie einfach nicht mag, zum Beispiel, ja. Das wird ja nicht mehr passieren. Und wo man sich auf einmal auch von scheinbaren Sicherheiten, sage ich jetzt mal, ne? Andere, die politisch anders gesonnen sind, die sehen Sicherheiten sicherlich auch wieder unter einem ganz anderen Aspekt. Ne?
Klar, absolut.
Auch da wieder sich zu verabschieden oder wieder zu gucken, wo kann man wieder mehr Haltung zeigen, wo muss man einfach wieder viel mehr aufpassen, aufstehen, das kommt einfach in dieser Zeit auch nochmal zusammen. Und dann denke ich so, ja, ich sehe das selbst an meiner Mutter, dass sie auch sowas als, als so eine Wende nochmal erlebt.
Es ist ein Umbruch, ne? Also das ist das, was wir sonst im, jetzt gerade im Privaten als Umbruch erlebt haben, ist das eben ein politischer Umbruch, der, ja, also du hast schon recht, das ist ein Abschied von demokratischen Werten oder von der Sicherheit der Demokratie ein Stück weit, zumindest gedanklich, ne? Also an dem Punkt sind wir ja glücklicherweise noch nicht, deswegen.
Aber dieser Sorge davor, dass man plötzlich Sorge hat. Und gleichzeitig glaube ich auch wieder noch mal mehr Sorge dafür tragen muss auch wieder, ne?
Versucht, das am Leben zu halten, ne? Also dass wir alle quasi dazu verpflichtet sind, eine Demokratie am Leben zu halten. Das ist nicht, wir haben es als selbstverständlich angesehen. Das war da, wir leben in einer Demokratie, uns geht es gut finanziell, ne? Das kommt ja auch noch dazu. In den letzten Jahren sind ja so viele politische Umbrüche da gewesen, auch mit Inflation und finanziellen Nöten. Ganz generell das Thema Sicherheit, das zieht sich durch die ganzen letzten Jahre mit der Pandemie, mit dem Krieg, mit der Inflation, mit den politischen Umbrüchen, ja nicht nur bei uns, sondern wenn wir in die USA schauen, mit Trump genauso. Und da sehen wir jetzt quasi auch schon, was es bedeutet, wenn Demokratie bröckelt. Da kommt jemand, der einfach sagt, alles, was an demokratischen Werten und an Gleichheit aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, das fällt ineinander wie ein Kartenhaus oder das dreht ich kaputt wie eine Sandburg quasi. Und das, was in den USA passiert, kann uns hier in Deutschland genauso drohen.
Unsere Chance kann jetzt auch sein, dass wir das eben einfach sehen und wahrnehmen. Und dass wir für unsere Demokratie selber einstehen müssen, weil wir für uns einstehen müssen, weil es um uns geht. Und weil wir, man sagt ja so, da setzt sich einer das gemachte Bett oder so, ne? Da sind wir einfach reingeboren worden und haben das für eine Selbstverständlichkeit oft gehalten. Ich pauschalisiere jetzt hier, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Und genau, und dass man einfach Dinge wieder in die Hand nehmen muss, die eben nicht so selbstverständlich sind und dass man das nicht im Lauf überlassen darf einfach und denkt, ach, das wird schon gut gehen, so, ne? Sondern wir müssen auch für das Gute mitsorgen.
Und auch für das Gute für uns sorgen. Also ich dachte gerade nochmal, mir fällt es wahnsinnig schwer, im Moment Nachrichten zu schauen und das alles wahrzunehmen, und dann dachte ich, du hast vorhin das Wort der Haltung benutzt, also auch wieder Haltung zu zeigen, und gleichzeitig dachte ich aber auch nochmal zu überlegen, was gibt mir Halt, ne? Das ist ja ein Wort, was wir sehr häufig auch ganz generell in der Trauerbegleitung benutzen, wer oder was gibt mir Halt in stürmischen Zeiten der Ungewissheit oder in dunklen Stunden, und da dachte ich nochmal, wie wichtig diese beiden Wörter sind, Halt und Haltung, ist glaube ich gerade was ich auch jetzt in diesen Zeiten nochmal mitnehme, Haltung zu zeigen, indem ich wählen gehe, ja sowieso schon mal.
Auf jeden Fall.
Ganz generell ist das natürlich in meiner Position als Journalist oft schwierig, und da darf ich keine Haltung zeigen, wenn ich im Radio eine öffentlich-rechtliche Sendung moderiere. Und
keine politische
Haltung
oder genau. Richtung anzeigen. Ja,
genau. Ihr, die das gerade hört, uns beiden war das irgendwie einfach ein Anliegen, euch nochmal zu sagen, was bei uns persönlich passiert ist, so warum wir uns lange nicht gemeldet haben, und gleichzeitig aber auch unsere Stimmen eben zu erheben, nochmal Mut zu machen, auch für die Demokratie aufzustehen und euch vielleicht damit auch einen kleinen Denkanstoß zu geben, falls ihr es noch nicht gemacht habt, tatsächlich jetzt dann auch in 2 Tagen wählen zu gehen.
Genau. Und da, wo wir gerade von Haltung gesprochen haben, tut es einfach gut, mit dir hier im Austausch zu sein. Und mir gibt es immer wieder Halt, wenn ich auch von Menschen höre, die eine ähnliche Gesinnung haben. Und vielleicht können wir auch dem einen oder der anderen eben auch so ein Stück Haltung dadurch vermitteln nochmal.
Ja, Mechthild, aber ich habe übrigens schon gewählt, das nur ganz kurz. Ich habe schon Briefwahl beantragt oder also ich habe schon mein Kreuzchen gesetzt und gewählt, aber das soll ja auch kein politischer Podcast zu sehr werden. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss auch noch zu unserer Rubrik.
Ich habe da mal eine Frage. Heute von Mechthild an Benny.
Und die Frage habe ich mir jetzt gerade im Lauf der letzten Viertelstunde nochmal überlegt und habe gedacht, deine Mutter ist noch im Krankenhaus und meine Mutter ist jetzt ja im Pflegeheim. Wenn du deine Mutter jetzt das nächste Mal besuchen gehst, womit, mit welcher Kleinigkeit, mit welchem Geschenk könntest du ihr eine Freude machen?
Gute Frage, weil ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten 3 Wochen meinen Pulver schon verschossen. meine Mama war 3 Wochen im Krankenhaus und hat jeden Abend dasselbe Essen bekommen. Also gab jeden Abend 2 Scheiben Brot und 2 Scheiben Käse und 1 Scheibe Salami. Immer jeden Abend dasselbe. Und wenn ich da war, habe ich ihr dann immer irgendwie was anderes zum Abendessen mitgebracht, was man auch kalt essen konnte. Also ich habe irgendwann mal ein Stück Quiche mitgebracht und dann mal Salate, die sie gern mag. Da hat sie sich total drüber gefreut. Und ich weiß auch, dass meiner Mama Musik ganz wichtig ist. Und ich habe ihr eine Spotify-Playlist schon fertig gemacht. Die heißt Du schaffst das. Mit so Songs, die motivieren sollen, die sie anspornen sollen, irgendwie zu kämpfen. Und genau, die habe ich ihr auch schon geschickt, dass ich gesagt habe, die kannst du mal hören, wenn es dir mal nicht so gut geht oder wenn du das Gefühl hast bei der Physio, du brauchst noch mal irgendwie was dich antreibt. Ich habe schon so ein paar Dinge quasi an Kleinigkeiten immer mitgebracht oder versucht zu machen. Und langsam gehen mir aber auch die Ideen aus. Deswegen müsste ich vielleicht noch mal überlegen, bevor ich das nächste Mal hinfahre.
Ja. Aber ich musste gerade lachen, als du gesagt hast, deine Mama hat immer 1 Scheibe Salami, 1 Scheibe Käse gekriegt. Meine Mutter hat den Deckel von ihrem Teller abgemacht und hat gesagt, guck, jeden Abend das Gleiche. Käse und Wurst, Käse und Wurst. Und ich habe gesagt, sie hat früher so gerne Hering mit Zwiebeln und so gegessen, habe ich gesagt, soll ich Hering mitbringen? Hat sie gesagt, oh Gott, nein. Na, also merkt man auch wieder, so ein Geschmack hat sich auch wieder geändert. Dann habe ich gesagt, ja, oder diese kleinen Döschen Fleischsalat. Bring die mal mit, ganz genau. Und dann braucht es gar nicht. Also Blumen ist auch immer wieder schön. Genau, und wir sind ja auch mehrere Geschwister und dass sie da auch Sachen bekommt. Aber dann kann man mit so einer kleinen Dose Fleischsalat einfach auch ein schönes Geschenk machen. Mhm. Ebenso, ja.
Muss gar nichts Großes sein, ne? Sondern manchmal sind es wirklich die kleinen Dinge und die kleinen Gesten. Das ist tatsächlich ja auch das, was viele trauernde Menschen immer sagen. Es braucht nicht immer ein Riesengeschenk, sondern manchmal tut es einfach auch eine ganz kleine Nachricht oder irgendeine Kleinigkeit, die einem irgendwie Kraft und Halt gibt.
Ja. Aber ansonsten, wenn ihr sagt, ich habe da auch noch eine richtig, richtig gute Idee, eine Sache, die auch nicht zu groß ist, die nicht zu teuer ist, die irgendwie immer Freude macht, dann schreibt das doch einfach unter die Kommentare, weil dann können der Benny und ich auf jeden Fall davon profitieren. Aber bestimmt auch andere Hörer und Hörerinnen, Leser und Leserinnen.
Ja, gute Idee. Ja, das stimmt. Ich kann auf jeden Fall, weil das steht fest, es wird noch einige Monate dauern, jetzt bei meiner Mutter in der Reha. Das heißt, ich werde noch einiges an Kleinigkeiten und Geschenke gebrauchen können. Also bin gespannt auf eure Ideen. Und gespannt auf das, was passiert in unserem Land. Und ich bin trotzdem auch gespannt auf unsere nächste Folge und freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch. Euch und uns allen ganz viel Gutes.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen, dann schreibt uns gern über Instagram.